Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Tala und Tala, dem Podcast der Wirtschaft Sinn und Ethik miteinander verbindet. Mein Name ist Tobias Pusch. Ich bin mit meiner Firma Wortlieferant der Produzent dieses Podcasts und Wirtschaftsjournalist. Und mit mir ist wie immer hier der Gründer der Tala und Tala-Konferenz, Tobias Siebel. Hallo Tobias.
Hallo Tobias und hallo Andreas Loos, dass du da bist, freut uns sehr.
Ja, danke für die Einladung. Bin jetzt schon gespannt auf unser Thema.
Ja, wir sind auch gespannt. Es soll ja um hoffnungsvolle Kreativität gehen, aber vorab müssen wir mal wissen, wie kommt man dazu, vom Autoschrauben zur Theologie zu wechseln? Du bist gelernter Automechaniker.
Ja, ich kann aber heute, glaube ich, nicht mehr viel als Räder wechseln. Und auch beim Räderwechseln ist es immer spannend, ob ich die Sensoren für den Luftdruck wieder richtig geeicht und gekoppelt bekomme oder ob ich eine Fehleranzeige habe über Monat. Nein, hey, eine Abneigung gegen akademische Theologie. Das Vorurteil, dass gerade die universitäre wissenschaftliche Theologie schädlich ist für den Glauben, und ich wollte eben gerne meinen Glauben ganz praktisch, konkret mit Menschen teilen, dafür am liebsten irgendwo ins Ausland als sogenannter Missionar tätig sein, und deshalb habe ich erstmal diesen Weg eingeschlagen, eine Lehre, komplette Metaller Grundausbildung, da kannst du dir halt mal ordentlich selber helfen, ist besser als wenn du die dritte Wurzel aus x Quadrat oder was weiß ich ziehen kannst.
Ja, das kann ja mittlerweile auch die KI.
Ja,
aber
genau.
An meinem Reifen konnte ich sie noch nicht agieren lassen.
Ja.
Falscher Prompt.
Und dann, also du bist jetzt ausgebildet, hast in irgendeiner Werkstatt rumgeschraubt und ja. Wie geht's weiter?
Ja, dann habe ich erstmal alternativ zur Universität, habe ich an einem theologischen Seminar studiert in der Nähe von Basel, das theologische Seminar St. Krishona. Und das war für mich also schon die fette Überraschung, weil es war eine riesige Ausweitung, hat mich aus der Enge meines konservativen Glaubens schon herausgeholt in die Weite. Und dann hat mir Theologie einerseits mega Bock gemacht, und das Zweite war, ich habe dann meine Frau kennengelernt, und die hatte aber extreme Unverträglichkeiten und Asthma und so, und da fiel eine erste Entscheidung, dass ich dachte, meine Frau, das ist, glaube ich, die wichtigere Beziehung, als dass ich denke, ich müsste da unbedingt irgendwas Konkretes für Gott quote unquote machen, und dann hat sich das gewendet, ne?
Und nimm uns nochmal mit, diese Wendung jetzt rein auf deiner beruflichen Biografie, also könnte man theoretisch jetzt auch bei LinkedIn nachschauen, aber wo bist du jetzt? Also, ja. Spoiler, du bist in Zürich mit Thorsten Dietz, der ja auch vor zwei Folgen oder was bei uns war.
Hm.
Ist das jetzt deine berufliche Heimat?
Das ist meine berufliche Heimat. Also die deutsch-schweizer reformierten Kirchen in der Schweiz leisten sich eine zentrale Stelle für theologische Erwachsenenbildung. Und Thorsten und ich, wir sind das Theologenteam, was hier beauftragt ist, Erwachsenenbildung und auch theologische Erwachsenenbildung zu modernisieren, zu digitalisieren. Und deshalb haben wir hier großes Vorschussvertrauen, grüne Wiese, und experimentieren rum mit einem neuen Podcast, der jetzt gar nicht mehr so neu ist, und mit einer neuen Website, und versuchen, sind auf der Suche nach, was kann theologische Erwachsenenbildung heute sein? Und ich bin da hingekommen, nachdem ich 20 Jahre Dozent für systematische Theologie war. Ich habe also Dogmatik unterrichtet und religionssoziologische Sachen und auch Spiritualität und so am theologischen Seminar St. Krishona. Und das war auch eine ganz, ganz tolle Zeit. Naja, und weil ich kein Abitur hatte, musste halt mein Weiterstudium damals, nachdem ich meine erste theologische Ausbildung hatte, musste ich nach Vancouver. Da konnte ich einen theologischen Mastertitel machen, und dann habe ich da meinen Doktorvater kennengelernt, und da wir haben geklickt, und dann hat der mich mitgenommen, entweder King's College London, oder er hat schon gesagt, hey, ich werde wahrscheinlich Professor an der University of St. Andrews in Scotland, und dann bin ich da letzten Endes, ich sag's mal so, also als Prince William in St. Andrews studiert hat, dann habe ich gedacht, da muss ich jetzt auch dahin.
Okay. Er hat immer diese Influencer.
Hast du ihn unterrichtet dann, oder wie?
Nee. Ich habe ihn einmal gesehen. Stand er da am Wegesrand.
In der Mensa.
Nee, das nicht.
Also ich sag mal so, das ist ja ganz nett. Ne? Vancouver soll ja auch ein Ort sein, an dem man gut leben kann. Und auch da oben in Schottland.
Habe ich gestern oder vorgestern noch, ohne es zu wissen, dass du da warst, auf YouTube eine Reportage zugesehen. Ja. Schon toll.
Also atemberaubend.
Auch sehr teuer, was man gesehen hat. Ja, aber echt mega.
Ja.
Jo. Und sag mal, der Lebenslauf ist ja wild, aber irgendwie auch mit einem roten Faden. Und jetzt haben wir ja zuletzt in deinem Podcast gehört, wie ihr über die aktuelle Jahreslosung gesprochen habt. Das ist ja der Vers, siehe, ich mache alles neu aus der Offenbarung. Und als ihr so ins Plaudern gekommen seid, fiel mal hin und wieder so das Wort Kreativität, Schöpfung und Co. Und dann werden wir natürlich hellhörig, weil die aktuelle Wirtschaftslage verlangt ja Innovation und Kreativität. Und linke und rechte Gehirnhälfte zu verbinden, ist ganz im Sinne von Thaler und Talar mit dem Und.
Aha.
Erzähl doch mal, wie kommt ihr darauf? Wie kommst du darauf? Was verbindet sich bei dir mit diesem Vers und Schöpfung und Kreativität und Hoffnung? Nimm uns mal da rein, bitte.
Naja, also ich habe da zunächst mal einen ganz tiefen persönlichen existenziellen Bezug. Das habe ich ja im Podcast auch schon jetzt öffentlich gesagt, dass vor 2,5 Jahren meine Frau gestorben ist. Und das war für mich ein großer Wechsel, und zwar was Hoffnung angeht. Ne? Ich musste irgendwann in der langen Krankheitszeit meiner Frau, musste ich, damit ich überlebe, bestimmte Hoffnungen aufgeben. Ne? Das nennt man ja propositionale Hoffnung, wenn du konkrete Hoffnungsgüter hast, auf die du hoffst. Und das hat sich gezeigt, dass meine Seele das überhaupt nicht mehr schafft. Und dann habe ich halt Hoffnung entdeckt im Sinne, Hoffnung ist der Sinn für die Möglichkeit des Guten. Also irgendwie so eine Ahnung, so eine Intuition. Selbst wenn der Super-GAU eintrifft, wird mein Leben deshalb, das Gute ist weiterhin möglich in meinem Leben, auch wenn ich es mir konkret noch überhaupt nicht vorstellen konnte. Und dann habe ich halt als nächstes entdeckt, dass es eine gehörige Portion Kreativität braucht, um nach 26 Jahren Ehe und Familie und zwei Kindern, wo du einigermaßen fest im Sattel warst, wird jetzt alles durchgeschüttelt. Und wie gestaltest du da dein Leben? Das ist, das habe ich unterschätzt, massiv unterschätzt. Mir wurde dann auch alle Kreativität genommen durch eine Depression. Und ich habe einfach, ich habe da ganz viel existenziell durchlebt. Und bei mir ist es immer so, ich bin so eine Art von Theologe. Mich interessieren nicht alle abstrakten Themen, sondern da, wo Theologie auf Welt und aufs Leben trifft und umgekehrt. Und deshalb sind das zwei Themen für mich, die ich für mich persönlich für irre relevant halte, aber auch für unsere Zeit, weil du hast es ja schon angedeutet, also Kreativität, das ist der große Imperativ unserer Zeit, in der wir sind, und alle suchen nach Hoffnung. Und ich fände es total spannend, wenn wir beides mal heute irgendwie miteinander verknüpfen könnten. Ich fände es also, ja, ich fände es echt heftig.
Und der Vers, der jetzt quasi für das Jahr ausgerufen wurde, der ist ja in gewisser Weise auch eine Provokation und gleichzeitig auch eine große Hoffnung. Also ist ja auch ein Vers, der viel bei Beerdigungen genutzt wird.
Ja.
Also muss man sich ja vorstellen, vergegenwärtigen, im Moment, wo der Sarg in die Erde gelässt, kommt in dieser Spruch, siehe, ich mache alles neu.
Ja.
Wie mit deiner Vorgeschichte und dem Drama, von dem du kurz skizziert hast, wie trifft dich dieser Vers? Was macht er mit dir?
Also der löst bei mir einen Haufen unterschiedliche Emotionen aus. Und das hat natürlich auch damit zu tun, der Kontext, in dem er steht. Das ist ja ein Vers, der kommt ganz am Ende der Bibel.
Vorletzte Seite, kann man sagen?
Ja, irgendwie so, genau. Also die Bibel und das letzte Buch der Bibel ist die sogenannte Johannes-Apokalypse. Die wurde verfasst Ende des ersten Jahrhunderts. Und Ende des ersten Jahrhunderts ist da so ein Seher, und der sieht verschiedene Bilder und Visionen, und mit Hilfe von Tradition und Material auch aus dem Alten Testament, aus der jüdischen Tradition, setzt er dann so eine Erzählung, so eine Schrift zusammen. Und das Krasse ist eben, er prophezeit und sagt, täuscht euch nicht, in Rom haben wir zwar eine irre Anballung von politischer Macht, wirtschaftlicher Finanz, also ökonomischer Macht, finanzieller Macht. Und dann kam je länger, je mehr ja auch die religiöse Macht dazu. Die haben alle miteinander unter einer Bettdecke gepennt und miteinander sich verbündet. Und das war ein beängstigendes Tier, ein Monstrum. Das ist der Antichrist, so sagt die Apokalypse. Und Johannes der Seher will das aufdecken. Und es ist beängstigend. Er malt also die schrecklichsten Horrorszenarien und sagt, das Ding wird untergehen. Das ist dem Untergang geweiht. Und was kommen wird, das ist Gott. Das ist Gott, aber überhaupt nicht als Allmächtiger und so wie die Tyrannen, sondern der, der da herrscht, das ist ein schwacher, ein verletzter Gott. Da sieht er ein geschlachtetes Lamm auf dem Thron sitzen. Und dann kommt völlig kontraintuitiv, dass er sagt, und der wird alles neu machen. Ne? Und das löst bei mir natürlich als erstes den Gedanken aus, jo, Alter, komm zu spät. Ne? Weil wenn doch Gott wirklich Gott ist, wie kommt es dann dazu, dass erstmal alles den Bach runtergeht und immens viel Leid und Elend und Not in dieser Welt ist? Und dann soll mich das jetzt trösten, dass Gott am Ende der Zeiten alles neu macht? Also das, da denke ich, finde ich jetzt gar nicht so cool, weil das wird immer zu spät kommen. Ne? Oder ich denke dann, jo, siehe, ich mache alles neu. Ja, will ich das überhaupt? Es gibt ja so viel Schönes in meinem Leben.
Also wirklich alles, oder?
Ja, genau. Bitte nicht,
aber,
ja.
Aber vielleicht mal eine kurze historische Frage noch. Also ich glaube, das war damals ja nicht so unbedingt absehbar, dass das Römische Reich mal untergehen wird, oder? War das eine verrückt klingende Prophezeiung?
Ja, das war absolut, absolut verrückt klingend. Und also in dem Sinne ist diese Offenbarung des Johannes ja auch nicht gemeint, dass er dort Prognosen gibt, was nun ganz genau geschieht. Und in gewisser Weise hat sich das ja auch erstmal gar nicht bestätigt. Ne? Ja. Auf lange Sicht hat er natürlich da schon recht, ne? Aber man darf die Offenbarung da in keiner Weise so wie eine Art endzeitlicher Fahrplan lesen. Das funktioniert vorne und hinten nicht.
Da gibt es, glaube ich, auch andere Stimmen. Also nicht, dass ich die jetzt hier vertreten würde, aber es gibt ja Menschen, die sagen, das ist die Eschatologie und so und so und so und so und Abfolge dann und dann ist der Mond rot, dann passiert das und so.
Ja,
das ist
ein Reichen
nach, was ja auch in der einen oder anderen Jesu-Predigt mit drin ist. Aber das soll auch gar nicht unser Fokus sein. Aber was mich noch reizen würde, wenn du, also diese Ambivalenz, die du hast, ne, es kommt zu spät und eigentlich soll auch nicht alles sein und trotzdem, wir reden ja zum Thema Hoffnung und Kreativität.
Ja.
Was ist das für eine Komponente, die dann ja offensichtlich noch mitschwingt bei dir? Sonst wären wir nicht bei dem Thema angelangt.
Also ich finde halt, es gibt Kreativität, die nicht hoffnungsstiftend ist. Und so bin ich auch auf dieses Thema gekommen. Mhm. Also wenn es okay ist, nehme ich mal ein paar konkrete Beispiele. Es gibt zurzeit sehr viel Hype um Kreativität und Menschen auf der anderen Seite des Atlantiks und Menschen im Osten und überall, irgendwelche Führer wollen wahrgenommen werden als äußerst kreativ und mit ihnen kommt jetzt das Neue in die Welt. Und da spielt unfassbar viel Willkür mit und da wird erstmal auch alles Mögliche zerschlagen. Und ich finde, es gibt eine zerstörerische, eine Kreativität, die gewalttätig ist, die Tabula Rasa macht, die unfassbar viel Kollateralschäden ist und vor allen Dingen so eine Kreativität, die egoistisch ist, die also komplett, wo die Menschen selber als Genies in ihrer Einzigartigkeit rauskommen wollen und gefeiert werden wollen. Und deshalb habe ich gedacht, wie muss man eigentlich die Kreativität, die neuschöpfende Kraft Gottes denken, damit sie überhaupt hoffnungsstiftend sein kann. Weil sonst ist dieser Satz für mich eher düster. Siehe, ich mache alles neu, kommt dann eher wie eine bedrohliche oder eine dunkle Ansage, wo ich eher Angst vor hätte. Das ist die Spur, die ich dann verfolgt habe. Und eins, was mir da eben ganz wichtig ist, dass die christliche Vorstellung von Gott als Schöpferin oder als Schöpfer hat ganz stark das Moment der Konkreativität, der Ko-Kreativität und auch der Synergie. Siehe, ich mache alles neu. Das ist nicht egoistisch nach dem Motto, am Ende packe ich dann als einziger Allmächtiger und hol den Hammer raus und danach mache ich dann eine komplett neue Welt, sondern es gibt hier Kontinuität zwischen der alten und der neuen Welt. Und es gibt vor allen Dingen eine Kooperation. Die alte Welt oder die bestehende Welt, die lässt Gott partizipieren. Gott liebt es, seine Kreativität so zu teilen mit uns, dass er uns auch schöpferisch macht. Das sind die Dinge, die mich da interessieren.
Dieses Schöpferische der Welt, der Erde und dann in dem Sinne auch des Einzelnen, wie würdest du die charakterisieren? Also du hast es jetzt als Beziehungsgeschehen in gewisser Weise beschrieben,
ja.
Als Co-Kreation. Wie wird man kreativ in dem christlichen Sinne, wie du ihn jetzt gerade beschreibst?
Also ich glaube, dass ja schon jetzt ganz unreligiös Kreativität wird uns beigebracht. Als kleines Kind spüre ich das am Gesichtsausdruck meiner Eltern. Sie halten mir die Flasche, die ich nicht halten kann und die immer wieder runterfällt. Und weil ich Hunger habe, schreie ich wie wild. Und in Geduld halten meine Eltern mir mein Fläschchen immer wieder mit einem hoffnungsvollen Gesicht hin. Und irgendwann kommt dieser heilige Moment, wo ich die Flasche selber halten und selber an den Mund führen kann. Und dann sehe ich die Begeisterung im Gesicht meiner Eltern. Und das packt mich dann. Und alles, was die Psychologie da forscht, sagt, so lernen wir einerseits selber zu hoffen. Wir lernen am Hoffen unserer Eltern selber das Hoffen. Und wir, unsere Eltern oder unsere Mitmenschen befähigen uns deshalb dann eben auch unsere eigene Kreativität zu entdecken. Also kreativ sind wir eigentlich nie aus uns selbst, sondern Kreativität kommt auch ganz unreligiös immer als Gabe zu mir, als etwas, was andere mir durch ihre Kreativität ermöglichen und freispielen. Und für mich ist es halt bei Gott, den der christliche Glaube in allererster Linie als Liebe versteht, da lässt sich das total cool deutlich machen. Also Gott ist schon der anfängt. Er ist der große Anfänger von allem. Und das ist die Form der Kreativität, die vielleicht dann auch Gottes Kreativität von unserer Kreativität unterscheidet. Da, wo nichts ist, traut der christliche Glaube dem Schöpfer zu, etwas zu machen. Aber dann geht das sofort, wenn man das zum Beispiel in den Schöpfungserzählungen der Bibel betrachtet, geht das sofort über. Der Mensch ist geschaffen mit bereits vorhandener Schöpfung. Da sieht man den Gott, wie er niederkniet und vom Boden des Ackers wie ein Töpfer den Menschen formt. Das ist die erste Form von Konkreativität und Kooperation. Und das steigert sich dann, dass Gott sogar sagt, die Erde soll jetzt hervorbringen. Das heißt, Gott ermächtigt die Erde, dass sie selbst neue Lebewesen hervorbringt und kreiert. Und das sind so in der jüdisch-christlichen Tradition die uralten Zeugnisse einer sich verschenkenden, ermächtigenden und kreativ machenden Schöpferkraft der Schöpferin oder des Schöpfers.
Ist ja auch quasi so das erste Gebot, ne? Seid fruchtbar und mehret euch. Das gibt ja quasi auch die Schöpfung in gewisser Weise in menschliche Hände und andere Körperbereiche.
Hey, absolut krass, dass Gott uns in einer ähnlichen Weise, wie er selber in der Lage ist, das ist ja das Krasse, Gott bräuchte ja eigentlich niemanden, um Gott zu sein, um glücklich zu sein, um wirklich erfüllt zu sein in gewisser Weise. Aber seine Fülle liegt darin, dass er eben in der Lage ist, etwas zu erschaffen, aber er entlässt es wirklich in die Freiheit, in die Eigenständigkeit. Und wir Menschen sind auch dazu in der Lage, wir können Kinder zeugen und großziehen mit dem großen Ziel, du sollst nicht so sein wie ich, sondern du sollst eigenständig sein, du darfst dich auch gegen mich wenden. Deswegen finde ich eigentlich auch mittlerweile die KI, die wir erschaffen und die wir in die Eigenständigkeit entlassen, sodass sie uns in einer gewissen Freiheit gegenüber wirkt. Also ich finde, alles, was mit KI zu tun hat, ist ein mustergültiges Beispiel, dass in uns göttliche Kreativität hineingelegt ist. Ne? Also es ist phänomenal.
Aber da nochmal nachgefragt, also wenn wir quasi befähigt sind zur Kreativität, hatten die denn dann Grenzen? Also wenn Menschen Gott spielen aufgrund von Kreativität, kann das im Sinne des Erfinders sein?
Ja, da geht, ich glaube, dass Gott ein immenses Risiko eingegangen ist, als er es wagte, die Menschen in die Freiheit eigener Kreativität zu entlassen. Und dass er diese Gabe der Freiheit und der Kreativität in dem Moment, wo sie sich wirklich verselbstständigt und ungute, böse, diabolische Wege nimmt, nimmt Gott diese Gabe kurioserweise nicht zurück, sondern er hält das aus und ermutet uns das zu. Und ich muss die Beispiele diabolischer Kreativität hier, glaube ich, überhaupt gar nicht nennen. Also gerade wir in der Geschichte unseres Landes wissen, dass es eine geradezu faszinierende, aber dann eben auch beängstigende Kreativität gibt, die immer noch kreativ ist, aber einfach böse. Und das ist die Ambivalenz der kreativ machenden Kreativität Gottes.
Wie stehst du zu so Sätzen, die ja auch, also einer davon ist zumindest nah dran, an dem sie, ich mache alles neu, dieses, wenn Jesus sagt, ich bin das Alpha und Omega, also der Anfang und das Ende. Du hast eben gesagt, Gott entlässt quasi am Anfang die Schöpfung in eine Freiheit und gleichzeitig haben wir am Ende in diesem Text zumindest auch dieses, ich bin auch das Ende, nicht nur der Anfang. Also er spannt einen Korridor auf. Und zum anderen, was vielleicht in eine ähnliche Richtung geht, wenn wir jetzt von Freiheit sprechen, gibt es ja im, ich glaube, Johannesevangelium dieses, wer in mir bleibt und ich in ihm, sagt Jesus, der bringt viel Frucht. Mhm. Und dann ein bisschen weiter später, ohne mich könnt ihr nichts tun.
Ja.
Wie ordnest du das ein?
Also ich habe den Eindruck, dass die ganze Schöpfung und die Erde, die Menschheit, die Geschichte, das ist das gemeinsame Kreativprojekt Gottes mit uns Menschen. Und das große Ziel ist, dass wir aus freien Stücken und aus Liebe zur Welt, aus Liebe zur Erde, aus Liebe zu den Tieren, zu den Mitmenschen und auch aus Liebe zu Gott tatsächlich an den Punkt kommen, dass wir sagen, wir wollen liebevoll, wir wollen heilvoll miteinander und mit Gott diese Welt und das Leben gestalten. Und die Bibel sagt dann tatsächlich, das ist dann der Moment, wo Gott sein wird, alles in allem. Also es ist eine Gegenwart Gottes, dadurch dringt Gottes Geist alles und das Böse, das Leid, die Tränen, wird das kein Platz mehr haben. Das ist das große Ziel einer neuen Welt.
Das ist, finde ich, einer der schönsten Bilder, so die man in der Bibel finden kann. Gott wird alles in allem sein und dann gibt es ja auch, der Lamm und Löwe werden nebeneinander sein und so weiter. Ja. Das könnte man aber auch so lesen, boah, wenn jetzt Gott alles in allem ist, was ist mit Individualität, wo sind wir dann, sind wir dann die Aufgelösten und nichts nicht mehr Seienden? Und ich glaube, da ist genau diese geheimnisvolle Bezogenheit und Verwobenheit von Gott und Mensch, Offenbarung spricht ja auch von Jesus und seiner Braut so. Also es ist ja auch ein Liebesakt in gewisser Weise oder eine Liebesbeziehung, nicht in gewisser Weise, sondern ein Punkt ist eine. Und ich glaube, dem nachzuspüren, das ist sehr verheißungsvoll und spannend.
Hey, absolut. Das ist eine der heiß diskutiertesten Fragen überhaupt. Ich will da jetzt nicht in die theologische Fachdiskussion eingehen, aber für die Experten, es geht um die Frage, ob wir in der vollendeten neuen Welt noch libertarische Freiheit haben. Also die Freiheit, dass wir uns auch aus freien Stücken gegen das Gute entscheiden, dass wir die Alternative zum Bösen haben. Ne? Und da würde ich sagen, ich ahne, dass wir gelernt haben, das haben wir gar nicht mehr nötig. Also in einer langen, wirklich guten Liebesbeziehung kommst du, glaube ich, an den Punkt, dass du gelernt hast, die Freiheit auch eine andere oder einen anderen zu lieben, die Freiheit, eine Beziehung der Liebe zu brechen und untreu zu sein. Ja, braucht man schon, weil sonst ist es keine Liebe. Aber wenn die Liebe wächst und sich entwickelt, hat man, glaube ich, je länger, je mehr nicht mehr den Eindruck, meine Freiheit liegt da drin, den ich liebe, zu verletzen und Alternativen in Anspruch zu nehmen, sondern man lernt irgendwie, dass die Alternativen des Bösen überflüssig werden, weil sie sich eben entpuppen als etwas, was mich zutiefst unfrei macht, wo ich mich verstricke und verhedder. Und ich glaube, diese Erfahrung wartet auf uns alle.
Na, Guter Punkt.
Guter Punkt, sagt Pusch. Ich muss noch einmal in die theologische Debatte reingehen. Du bist ja bei der reformierten Kirche. So. Da hat man ja auch, ist jetzt nicht lutherisch, aber reformiert ist ja trotzdem nicht ganz so weit weg, würde ich jetzt mal sagen. Auch eine starke Betonung eben der Reformation und dieses allein aus Glauben und eigentlich können wir gar nichts tun. Und ich meine, du hast eben gesagt, du kommst aus einem pietistisch-konservativen Milieu, da ist es ja auch schnell du, dummer kleiner Wurm, in Sünde bist du geboren, in Sünde wirst du sterben. So, ja. Wenn man es jetzt ganz negativ zeichnet, es gibt da auch super viele positive Sachen.
Ja.
Wie würdest du darauf antworten? Wie kriegst du das verbunden, dieses Freiheitliche und gleichzeitig, sag mal, Soteriologie? Da korrigier mich.
Ja, ja, genau. Soteriologie. Ja.
Die Heilstheologie. Ja. Wie kommt der Mensch zum Heil aus, ich sag mal, aus Sünde wieder zurück zu Gott, um es mal so zu formulieren? Hm. Wie bringst du das zusammen?
Also ich oute mich da jetzt hier und sage, ab einem gewissen Punkt folge ich den Reformatoren da nicht mehr. Und da sind sich ja Luther und Zwingli und Calvin, die sind sich da alle einig. Und sie haben in meinen Augen eine zu einseitige Betonung der Gnade. Das war für die damals unglaublich wichtig. Für Luther war das absolut existenziell wichtig, dass er in seinen irren Ängsten und in seinem Zorn sogar auf Gott dass er keine Gewissheit des Heils und dass Gott es gut mit ihm meint, das war für ihn nur möglich, so dass er eine Erfahrung von Gnade Gottes gemacht hat, wo er dann sagt, die Gnade Gottes macht alles. Ja. Und ich habe viel gelernt von orthodoxer Theologie und auch von katholischer Theologie. Ich bin da echt ökumenisch und in dieser ökumenischen Weite verstehe ich die Gnade immer so, dass ich sage, ja, sie beginnt schon. Ich kann die Gnade nicht herbeizaubern durch etwas, was ich da zu bieten hätte. Aber wenn die Gnade wirklich kommt, dann versklavt sie mich nicht, dann verdonnert sie mich nicht, sondern dann spielt sie mich frei, dann ermächtigt sie mich zur Kooperation. Und deshalb bin ich da nicht ganz so lutherisch und calvinistisch unterwegs, sondern ich habe da überhaupt gar keine Angst, das Zusammenwirken von Gott und Mensch viel enger zu denken, als ich das bei manchen in lutherischer oder auch in reformierter Theologie entdecke. Weil alles andere wäre für mich eine eigenartige Gnade. Eine Gnade, die mich passiv macht und die über mich verfügt, als wäre ich ein Stück Holz oder die etwas mit mir macht, was ich gar nicht will. Oder Da tue ich mich schwer mit. Da würde Gott sich, glaube ich, selber irgendwie auch untreu werden. So hat er uns als seine Ebenbilder nicht gewollt.
Schwingen wir von da mal auf zu diesem Thema Hoffnung. Du hast am Anfang gesagt, Kreativität braucht Hoffnung.
Ja.
Und jetzt ist ja der christliche Glaube, würde ich mal behaupten, voller Hoffnung, auch unabhängig der Umstände.
Ja.
Weil er, könnte man jetzt von Bonhoeffer aus, Barth und so weiter kommen, vom Vorletzten auf das Letzte verweisen kann oder andersrum vom Letzten sagen kann, wir sind hier nur im Vorletzten unterwegs. Das heißt, irgendwann wird noch das Bessere kommen, weil, siehe, ich mache alles neu, das wird noch kommen am Ende der Tage. Wie steht das im Verhältnis? Wie definierst du Hoffnung in dem Kontext? Warum braucht es die?
Also in diesem Kontext von dieser Jahreslosung 2026, siehe, ich mache alles neu, das steht für mich ganz stark für Hoffnung als eine Gestimmtheit, in der wir leben, eine Stimmung, in der alles, was wir erleben, in der wir das einerseits betrachten, bedenken, aber dann auch tatsächlich leben. Also Hoffnung ist so ein vielleicht etwas diffuser Sinn für die Möglichkeit des Guten. Das heißt, du kannst oft gar nicht genau sagen, was ist denn das Gute, was du dir vorstellst oder was du wünschst oder wo du denkst, das wird kommen, sondern es ist allgemein die Hoffnung, es gibt, die Zukunft enthält Dinge, die noch nicht wirklich sind, aber die Zukunft enthält Möglichkeiten und das sind gute Möglichkeiten und die können sozusagen aus der Zukunft in meiner Gegenwart können die ankommen. Und Nur wenn diese Form von Hoffnung noch irgendwie in uns schlummert, entsteht überhaupt erst Kreativität. Also Kreativität im Denken, das beruht doch auf der Voraussetzung, dass du sagst, nicht alles, was möglich ist, ist auch schon wirklich. Da gibt es in der Zukunft noch mehr Möglichkeiten, die Dinge neu zu denken, anders zu denken oder umzudenken. Also es wäre sozusagen die intellektuelle Kreativität, wo es ganz stark um Inspiration geht und um neue bahnbrechende Gedanken. Und dasselbe haben wir natürlich auf die ganzen Formen der praktischen Spiritualität. Also Hoffnung ist eigentlich, also ich finde, die Liebe öffnet uns ganz stark den Blick für das, was gewesen ist und für das, was jetzt ist. Ohne Liebe verpassen wir weite Teile der Wirklichkeit so, wie wir sind. Und die Hoffnung ist aber der Blick auf die Zukunft und auf die Möglichkeiten, die aus der Zukunft bei uns ankommen können. Und deshalb kann niemand kreativ sein ohne Hoffnung.
Jetzt nochmal kurz die Frage, dass das Hoffnung ist. Was hast du gesagt, der Sinn für die Erwartung des Guten? War das richtig?
Der Sinn für die Möglichkeit des Guten. Also ich habe.
Ist das individuell gemeint? Der Sinn dafür, dass es mir wieder gut gehen wird, wenn es mir nicht gut geht? Oder für das Gute im Sinne von, die Welt wird irgendwie gut sein?
Es ist für mich persönlich, aber es ist auch für uns kollektiv. Es ist kosmische Hoffnung, es ist planetarische Hoffnung, es ist soziale Hoffnung. Also das können wir auf alle Felder durchdeklinieren. Wir hoffen gemeinsam. Und dann wäre zum Beispiel der Sinn für die Möglichkeit des Guten, wäre etwas, was der Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, zurzeit irgendwie so ein bisschen fehlt. Ne? Wir haben so ganz viele Narrative, das sind so Abstiegs- und Verfallsnarrative. Aber dass es so kollektiv so eine Awareness gibt, so ein Bewusstsein, vielleicht auch eher ein ganz zartes, schwaches Bewusstsein, aber doch so, wir spüren alle, nein, Leute, das Gute wird in einer neuen, anderen Form, wie wir sie noch gar nicht kennen, wie wir sie noch gar nicht imaginieren können. Es wird auch auf unsere Wirtschaft wieder zukommen. Es wird auf unser Miteinander wieder zukommen. Es wird auf die Politik wieder zukommen. Die Demokratie ist noch nicht alles demokratisch wirklich, was demokratisch möglich ist. Und wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo die konkreten Hoffnungen vielleicht etwas enttäuscht sind. Wir sind enttäuscht von Demokratie. Sie hat ihre Leistungsfähigkeit vielleicht an vielen Stellen eingebüßt. Ja, aber jetzt den Sinn wach zu halten, auch gemeinsam zu sagen, gell, wir glauben irgendwie alle, da ist noch mehr möglich.
Flinte nicht ins Korn zu werfen, einfach auch, ne? Sondern
ja,
weiterzumachen, ja. Ne? Und auf die Chance zu warten.
Unbedingt. Da geht es um Trotzkräfte, da geht es um Resilienz und da geht es um etwas Widerborstiges derzeit, dass wir sagen, wir machen uns auf die Suche. Ne? Und ich als Theologe finde, Theologie müsste etwas sein, was wir in der Theologie nennen, Fantasie für das Reich Gottes. Und das kann man aber auch unreligiös formulieren, untheologisch. Ich möchte als Theologe dazu beitragen, dass auch Menschen, die gar nicht an Gott glauben, einen Sinn für die Möglichkeiten des Guten behalten können, dass dieser Sinn überwintert, überlebt und irgendwann wieder lebendig wird.
Das ist ja witzigerweise auch in unserem Sprachgebrauch durchaus verwurzelt. Ne? Es gibt ja also von Karl Popper, dem Philosophen, diesen Satz, es gibt keine vernünftige Alternative zum Optimismus. So, das ist, finde ich, schon recht treffsicher. Und zu dem Punkt, den wir vorhin hatten, es gibt auch diesen Spruch, der ist jetzt etwas popkultureller, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es halt noch nicht das Ende.
Ja,
jetzt wird's heiß.
Weil, also ich habe eine krasse Abgrenzung zwischen positiver Erwartung, Optimismus auf der einen und Hoffnung auf der anderen Seite.
Ah, okay, ja. Das ist spannend. Wieso?
Ja, weil ich finde, Hoffnung ist das, was kommt, wenn wir mit unseren optimistischen Möglichkeiten und Erwartungen komplett am Ende sind.
Okay.
Die französische Philosophin Corinne Paluchon hat letztes Jahr oder vor 2 Jahren ihr Buch veröffentlicht, Die Durchquerung des Unmöglichen, Hoffnung im Zeitalter der Klimakatastrophe. Und sie sagt, wir müssen durch die Verzweiflung und durch die Apokalypse, durch die Katastrophe hindurch. Das heißt, für mich ist es ein Teil der Hoffnung, dass ich auch keine Angst habe vor den kleinen oder großen Untergängen, die auf uns zukommen. Die sind, manchmal sind die tatsächlich nötig. Also manchmal muss man auch sagen, Hoffnung muss dann in dem Sinne auch sterben. Ne? Also ich weiß aber nicht, ob wir das jetzt weiterverfolgen.
Ja, vielleicht insofern, du hast ja vorhin von deiner Biografie erzählt, dass du selber Hoffnungspunkte loslassen musstest, weil sie sich nicht erfüllt haben.
Ja.
Also Hoffnung auf Heilung und sie ist in dieser Welt nicht geheilt worden.
Ja.
Und trotzdem, nach deiner Depression, hast du ja gesagt, bist du trotzdem wieder zur Hoffnung gekommen.
Genau.
Ist das so eine Hoffnung, die du abgrenzt von dem, was gerade so ein bisschen reinkam mit diesem...
Okay. Absolut.
Mit meinem banalen Optimismus.
Ja, ich wollte jetzt so nicht sagen, aber was dir der Kollege Pusch irgendwo mal gehört hat.
Habe ich irgendwo im Internet gelesen.
Genau. Ja, ja, das ist ja auch nicht schlecht, ja.
Vielleicht hilft es nochmal, wenn wir uns nochmal den beiden Begriffen, die es ja für Zukunft gibt, nochmal zuwenden. Und beide haben ihre volle Berechtigung. Wir haben die Zukunft als Futurum. Und Futurum bedeutet wirklich das, was wir als Menschen auch sehr gut können. Wir gucken in die Vergangenheit. Wir lernen, was hat sich in der Vergangenheit bewährt? Was war richtig cool? Was war geil? Wir lernen auch aus den Fehlern der Vergangenheit. Dann über die Gegenwart extrapolieren wir in die Zukunft. Ja, das ist Futurum. Und das hat ganz stark auch mit Optimismus und vielleicht auch mit Hoffnung zu tun. Dass wir zum Beispiel denken, meine Güte, wir werden technische Lösungen finden, wir werden das Ganze weiterentwickeln, ja, wir werden es verbessern, wir werden es verfeinern, wir werden es optimieren. Und so entsteht durchaus Hoffnung für die Zukunft. Jetzt gibt es aber ein anderes Wort für Zukunft und das ist Adventus. Und Adventus, wir sind ja gerade im Advent, bedeutet, das ist etwas, was wir nicht antizipieren, nicht vorausberechnen und auch nicht prognostizieren können, sondern es gibt eine Wirklichkeit in der Welt und gerade jetzt die göttliche Wirklichkeit, die kommt uns aus der Zukunft entgegen. Das heißt, der Zeitpfeil wird hier umgedreht. Ne? Und ich finde, die höchste Form von Kreativität ist, wenn wir sagen, meine Güte, wir haben versucht, unsere Verbrennermotoren oder ja, vielleicht ist es ein schlechtes Beispiel, aber wir haben an einer Stelle versucht, noch besser zu werden und kreativ und wir haben uns gepusht und Millionen Gehälter bezahlt und Kreativität. Und dann kam irgend von woher ein erster Einfall und wisst ihr was? Keiner von uns kann erklären, wie der im Gefüge und im Gang der bisherigen Dinge überhaupt zustande kam. Das war ein echter Einfall, das war eine Idee, Die ist einfach über uns gekommen, die ist uns geschenkt worden, die ist uns vor die Füße gefallen, das war als es ist geradezu göttlich. Und das sind ja auch in der Wirtschaft und überall die Breakthrough Innovations, ne? Wo es um
Innovation. Antibiotikum.
Was weiß ich,
ich meine, was du beschreibst, ist ja so eine gewisserweise teilweise auch typisch deutsche Herangehensweise mit, wir machen es immer effizienter nutzen die Ressourcen noch kreativer in gewisser Weise, aber letztendlich ist es so eine Excel-Kreativität, wenn man böse sein will, wahrscheinlich fußt auf einer Gehirnhälfte, nicht auf beiden. Und das, du hast es Breakthrough Innovations genannt, sowas wie Antibiotikum oder so.
Genau.
Das ist ja auch eher, ich meine, es gibt auch andere Beispiele, die sind ja auch so eher aus dem, in gewisser Weise random zugefallen. Und sind dann aber das Durchschlagende, das wirklich Andersartige und Neue. Kommt oft ja nicht am Reißbrett, was man immer weiter und weiter durchrechnet.
Und beides zu würdigen, ne? Beides zu würdigen, also ich finde,
Effizient ist auch schön, ne? Ineffizient brauchen wir jetzt nicht unbedingt.
Hey, Absolut. Ich bin so dankbar für die Leute, die uns in den vergangenen Jahrzehnten auf Deutsch gesagt echt den Arsch gerettet haben, weil sie ständig überlegt haben, wie können wir es verbessern und noch kreativer sein und was da zustande gekommen ist. Ich glaube, wir sind aber jetzt an einer Zeit, wo wir alle merken, wir sind angewiesen auf radikal Neues, auf Ideen, die wir selber nicht entwickeln können, angesichts der großen Krisen, die da auf uns zukommen.
Ja, wir haben dazu mal eine Folge gemacht mit Professor Peter Wick zu dem Unterschied zwischen Effizienz und dem Fruchtbarkeitsprinzip, was man ja auch viel in den Gleichnissen hat, ne? Mhm. Das ist der Sämann, der auswirft und so, ja. Der eben nicht sagt, ich verwalte jetzt meine Ressourcen so ganz engstirnig, sondern ich hau mal raus und guck, was aufgeht. Mhm. Und dass dann nur im Prinzip dieser Fruchtbarkeit kann quasi Saat aufgehen, die um ein Vielfaches das übersteigt, was man vorne rausgegeben hatten. Das geht halt mit der Effizienzschere, geht das eher nicht.
Genau. Effizienz hat Schwierigkeiten, spielerisch zu sein, und diese radikale Kreativität, von der wir jetzt sprechen, braucht das Spielerische. Und das bedeutet, sie braucht den Mut zu scheitern, sie darf spinnen, vieles wird dann sofort auch wieder eingestellt. Also gerade das Spielerische und das Spiel braucht Zeit. Und gerade, und das finde ich eben interessant, der kreative Imperativ unserer spätmodernen Zeit, in der wir jetzt sind, ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst, weil er zu wenig Zeit hat. Und wenn Kreativität unbedingt jetzt sein muss, dann beißt sie sich sozusagen selbst, ne?
Ich habe da so gerade so Gedanken, also du hast gesagt, Klimakatastrophe, ne, vielleicht auch nicht mehr abwendbar. Und auch wenn mir das gerade ein bisschen widerstrebt, aber ein sehr kreativer Gedanke ist auf jeden Fall der von Herrn Musk, der dann sagt, kein Problem, dann ziehen wir einfach ins Weltall. Ne? Das ist schon, finde ich, so ein Gedanke, auf den man vielleicht auch sonst nicht so schnell kommt. Ja. Kann klappen, kann nicht klappen. Kreativ ist es allemal. Das muss man ihm wohl, lassen. Ja.
Ja. Und ich frage mich zum Beispiel, ich habe das jetzt noch mal ein bisschen mitverfolgt, das Aus für das Verbrenner aus. Ne? Hm. Und guck mal, wie gespalten die Leute da sind. Und auch die Leute, die einfach unfassbar viel Kohle und Macht haben, dadurch, dass sie geile Verbrennerautos bauen. Ne? Die sind sich alle nicht so ganz sicher. Und was würde es jetzt bedeuten, dass uns da von oben eine Idee und etwas in den Schoß fällt, wo wir in 20 Jahren sagen, hätte keiner gedacht, ich habe da keine Ahnung von, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Elektroauto, dass das wirklich, das ist wahnsinnig kreativ, aber es ist doch eigentlich die Weiterentwicklung dessen, was wir schon kennen. Für mich wäre total kreativ, dass wir echt auf die Idee kommen und sagen, wir können uns ein glückliches, mobiles, freies Leben vorstellen, ohne dass jeder von uns in einem Auto rumfahren muss.
Ach, du willst fliegen mit Drohnen und Co.
Beamen.
Beamen wäre gut. Aber würdest du zustimmen, du hast eben so ein bisschen dich abgegrenzt von den Reformatoren, würdest du da wiederum zustimmen, so eine Art der Kreativität ist dann doch, basiert dann doch auf der Gnade?
Absolut. Absolut. Ja,
das ist doch ein effizientes und kreatives Schlusswort in einem.
Hey, Hammer.
Und die aber ich habe noch...
Ja,
ich hab noch
jetzt kommt noch eine Internetweisheit.
Nee, ich wollte also nur sagen, also was ich da jetzt mitnehme, ist, es gibt einen Unterschied zwischen Hoffnung und Optimismus. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Eine Hoffnung ist, wenn man im Auge des Sturmes ist und die Hütte wurde einem gerade in meinem Kopf weggerissen und man denkt, als nächstes bin ich jetzt dran, es gibt keine andere Möglichkeit mehr, kann doch noch was passieren, was das Blatt wendet, ne? Also sozusagen in absoluter Auswegslosigkeit. Und in Bezug auf die Jahreslosung wollte ich nochmal fragen, vielleicht zu journalistisch gedacht, wir wollen es ja mal kurz und knackig. Gibt es so einen Satz, wo du sagen kannst, das können wir aus der Jahreslosung mitnehmen?
Die Jahreslosung ist eines der besten Schutzmittel gegen eine Vergötterung der guten alten Zeit und der Vergangenheit. Und sie ist aber auch ein Schutzmittel gegen diesen Kreativitätsfuhrer und Erneuerungsfuhrer, den wir haben. Es ist letzten Endes, glaube ich, und da sind wir wieder beim Gedanken der Gnade, es tut uns Menschen, glaube ich, gut und entlastet uns, wenn da eine göttliche Instanz sagt, siehe, ich mache alles neu. Dass sie das nicht alleine und egoistisch macht und uns daran beteiligen will, das ist ja dann der Gedanke, der mir so wichtig ist, aber zunächst einmal ist das, finde ich, unglaublich entlastend, weil wir wissen ganz genau, wie viel Unheil angerichtet wird, wenn wir das Alte verklären und das Neue vergöttern. Und wir schwanken ständig zwischen diesen beiden Polen. Da wird ganz, ganz viel kaputt gemacht. Das wäre in einem Satz für mich die Verheißung der Jahreslosung. Aber es waren 10.
Ja, passt schon.
Das, Das ist schön. Also und im Grunde genommen bringst du ja da eine Facette der Gnade nochmal rein. Ne? Also zu sagen, sie, das ist Gnade, dass es nicht an uns liegt am Ende des Tages.
Ja.
Und es ist Gnade, dass wir doch irgendwie mitmachen.
Ja.
So, und in dieser Melange dürfen wir agieren und umhergehen. Und das ist ja auch etwas, was wir auch im Podcast schon immer gesagt haben. Da, wo dann der Mensch zu stark betont wird in seinem was auch immer tollen Können, auch im christlichen Bereich, von wegen, er kann das und das aufbauen und sich entfalten und Potenzial freisetzen. Und das kann auch schnell aus der Gnade fallen, so wie sie vielleicht, finde ich zumindest, das fällt dann raus und dann ist es nicht diese Doppelgnade, die du eben beschrieben hast.
Ja, genau. Was sich zunächst mal so frei anhört, dass wir alle Wahlmöglichkeiten haben, urplötzlich wird die Freiheit zum Fluch. Und was sich auch so toll anhört, ja, wir dürfen alle kreativ sein, wurde jetzt in den letzten 20 Jahren zum absoluten Imperativ und zum Zwang. Jeder muss kreativ sein, jeder muss seine eigene Singularität entwickeln. Ich glaube, wir sind da gerade echt an einem Punkt, wo wir auch neu über diese Zwänge der Kreativität auch nachdenken und Kreativität auch nochmal neu denken und dann hoffentlich auch neu praktizieren. Ja.
Andreas, vielen Dank. Ich versuche gerade, das mit Kfz irgendwie in Verbindung zu bringen. Aber die hinkenden Vergleiche lassen wir mal. Er ist ja zumindest mit Verbrennermotor und Elektromotor gekommen.
Ja.
Aber sehr interessant, deine Züricher reformierte Sicht auf die Dinge. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst und deine Perspektiven geschildert hast zu dem Thema.
Ich bedanke mich bei euch. Das war ein sehr schönes Gespräch, schöne Begegnung und lohnenswertes Thema.
Danke und tschüss.
Danke und tschüss.
Thala und Thala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.